Jack's bench. Sports Corner. Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
I love sports.
Backspin.
Sports Corner.
Moin. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sports Corner, dem US-Sport-Podcast von und für NFL-Experten mit mir, Peter, und dem erfahreneren, emotionaleren Part diesen Formats, Pimpf. Geht's dir gut?
Boso Hart University, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Danke.
Auch Gott sei Dank gut. Bisschen Stimme verloren am Wochenende, aber auch das lässt uns nicht davon abhalten, als ob ich ein emotionaler Bears-Fan wäre, der viel gelitten hat am Wochenende. Da reden wir später drüber. Du bist nämlich just zurück vom ELF-Finale in Düsseldorf, warst gemeinsam mit über 20.000 Zuschauern und Zuschauerinnen in der Arena dort. Möchtest du dazu einmal einen Satz verlieren, bevor wir einen Blick auf die vorletzte und vor allem die gerade vergangene Woche der NFL werfen?
Ja, sehr gerne. War tatsächlich ein super, super krasses Event. Also von vorne bis hinten. Ich glaube, alle Leute, die da waren, sind komplett begeistert nach Hause gegangen und werden da definitiv nächstes Jahr auch wieder hingehen. So ging es uns auch. Wir sind am Samstag schon angereist. An dem Abend davor war irgendwie so eine Party, wo dann hier auch Coach Izume und Konsorten auch alle nochmal rumspaziert sind und irgendwie sich so alle Football-Fans getroffen haben. Was auch echt ganz cool war. Also man hat irgendwie Trikots von A bis Z irgendwie die ganze Bandbreite gesehen. Es war alles kunterbunt. Nächsten Morgen ging es dann weiter mit Tailgating-Party vor dem Stadion, wo bestimmt auch schon, keine Ahnung, 5000 Leute oder sowas vor der Bühne standen. Also wirklich von vorne bis hinten gelungen, so das Ganze drumherum. Das Spiel hat dann sein Übriges getan. Im Finale standen die Hamburg Sea Devils und die Frankfurt Galaxy. Die Frankfurt Galaxy haben letztendlich mit 32-30 gewonnen, nachdem der Kicker, der überragende Kicker der Hamburg Sea Devils, Philipp Fries Andersen, leider in der letzten Sekunde das Field Goal, ich weiß nicht, 50 Zentimeter zu kurz gekickt hat oder so, wo wirklich allen im Stadion der Atem stillstand. Ja, war absoluter Wahnsinn. Hat riesig Spaß gemacht, hat gezeigt, dass sowas wie American Football auch wirklich in Europa, in Deutschland angekommen ist. Wir kennen ja jetzt alle selber schon irgendwie so seit 4-5 Jahren den großen Run-NFL-Hype. Aber das Ganze dann wirklich auch mal so auf der europäischen Bühne, auf dem Rasen zu sehen, mit wirklich, also es gab ja im Saisonverlauf immer mal so Momente, wo das Spiel mal irgendwie qualitativ stärker und mal schwächer war. Im Finale hatte ich so das Gefühl, Digga, da gab es teilweise Catches, Alter, wo ich gedacht habe, so, ja, okay, das hätte auch einfach in der NFL so passieren können. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall in Zukunft noch einiges von der ELF erwarten. Hat riesig Spaß gemacht, hat mich natürlich auch brutal gehypt, irgendwie dann wieder auf den restlichen NFL-Spieltag, dann so in der Nacht rum. War ein bisschen stressig, weil wir noch lange unterwegs waren, aber tat richtig gut, das Ganze auch so live auf dem Rasen in so einem großen Stadion zu sehen. Ich hatte echt ein bisschen American Feelings dabei. Hast du von dem Spiel mitbekommen? Nee, ne?
Ich saß den ganzen Tag in einem Reisebus am vergangenen Sonntag, habe es ein bisschen mit E-Internet nachvollziehen können. Ich habe auch nur Gutes mitbekommen darüber. Alle hatten anscheinend einen schönen Tag. Am Abend davor konnte ich noch nachvollziehen, wie zum Beispiel eben du und Nico dort unterwegs waren. Aber durch Tailgating hatte ich jetzt im Vorhinein noch nicht mitbekommen. Mhm. Klingt auch nach einer spitzen Idee. Und was du auch schon gerade gesagt hast, mir fällt auf Anhieb jetzt auch kein Final oder Endgame ein in Deutschland, wo 20.000 Leute hingehen, außer Fußball.
Und das ich weiß nicht, früher bei der NFL Europe, die ist ja jetzt auch schon wieder 15, 20 Jahre eingestampft, da war, glaube ich, ja schon auch ein guter Hype dann irgendwie gegen Ende
drauf. Vor allem
drauf.
Eben auch Frankfurt zum Beispiel. Ja.
Frankfurt, genau. Zum Beispiel wurde dann auch dort announced, also das Finalspiel war in Düsseldorf und dann wurde auch announced, dass die Düsseldorf Rheinfire im nächsten Jahr zurück sind in der ELF. Digga, da war auf einmal eine Explosion in der Crowd und da ging es die ganze Zeit nur Rheinfire, irgendwie, die waren völlig am Eskalieren und ich dachte so, Digga, krass, wo kommen die jetzt her, Alter, haben die jetzt einfach 15 Jahre auf diesen Moment gewartet, es war schon krass, also es war wirklich, wirklich richtig, richtig gut und nicht so auf, ja, okay, das ist jetzt so der Abklatsch, so der, ne, natürlich ist es der kleine Bruder von der großen NFL, aber es hat einfach komplett eigenständig funktioniert, genau als das, was es sein sollte, mit den genau richtigen Adaptionen aus dieser American Sports World, aber halt auch eben irgendwie mit der richtigen Mischung, sage ich mal, unserer europäischen Mentalität dazu. Das hat einfach gesessen. Also 10 von 10 gerne wieder.
Außerdem wurde dann auch aus Wien announced, dass die Vienna Vikings neue Teil der Liga sind.
Genau.
Die zum Beispiel das österreichische Epizentrum des Footballs sind. Und außerdem, wer wurde noch announced?
Zwako Raiders aus Innsbruck, glaube ich. Die sollen wohl auch gut sein. Und dann werden jetzt noch 3-4 Teams dazukommen. Also können wir auf jeden Fall gespannt sein. Da wird, glaube ich, footballtechnisch einiges gehen.
Genau, heißt eben auch mit mehr dem Namen gerecht, European League of Football. Und natürlich heißt mehr Teams auch einfach mehr Spiele.
Absolut.
Und apropos Spiele, wir sind ja hier im 2-Wochen-Rhythmus. Ich weiß, im Kopf sind wir eigentlich noch bei dem vergangenen Spieltag, der gestern, heute ist Dienstagabend, mit dem Spiel, dem Monday Night Football, ich nenne es Derby, zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles endete. Wir werfen trotzdem nochmal einen kurzen Blick zurück auf die vorletzte Woche, sozusagen Week 2. Wir werfen noch kurz einen Blick auf da die Standings. Hast du da noch ein Spiel? Weil ich glaube, das haben wir beide einfach auch noch mehr verfolgt, den Spieltag, als den letzten, beziehungsweise das war ja noch der klassische Football Sunday mit Fernseher an und Co.
Also ich glaube, ich war ja jetzt dann gestern oder am Sonntag, als ich nach Hause gekommen bin, war ich wie gesagt relativ hyped und habe dann auch die Spiele noch geguckt, habe aber irgendwie von den frühen Spielen hier und da was verpasst und habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass die Spiele jetzt am Wochenende intensiver, krasser waren als die letzte Woche. Erinnere mich aber da auf jeden Fall noch an extrem spannendes Rams gegen Colts Spiel.
Das war das erste Heimspiel. Das erste Heimspiel. Verzeihung. Das war nicht das erste Heimspiel der Los Angeles Rams. Aber absolut. Die Colts. Da haben wir, glaube ich, auch danach noch drüber gesprochen, über Carson Wentz, wo wir schon meinten, der macht uns Kopfschmerzen. Und ich glaube jetzt, also auch selbst ich habe auch gesagt, so rein von, wir klammern mal aus, dass der hier und da Sachen gesagt hat, hinter denen ich nicht stehen möchte und sagen möchte, das sagt jemand, den ich gut finde. Aber jetzt haben auch viele andere gesagt, wenn der auf dem Platz steht, da wird man so ein bisschen nervös, weil der macht da Sachen. Ey, der ist ja wirklich, guck mal, ich kann das verstehen. Der war wahrscheinlich Highschool-Star, College-Star, ne, hier Second Overall Pick. Und ich glaube, der hat immer gelernt, mit dem, was ich mache, habe ich schon Erfolg. Ist so unkonventionell, aber so, wenn ich am Wochenende ein Reh abknallen kann, dann werde ich ja wohl auch einen Tag später irgendeinen Touchdown werfen können, den andere nicht werfen können.
Ja.
Aber jetzt gab es echt so Videos, wo man denkt, Bruder, schmeiß den Ball weg, so, ne? Versuch den nicht so nach rechts laufen,
lass der gut linken sein, Hand. Genau. Ja, ja.
Und da kann ich auch jeden Indiana Colts-Fan, wozu ich mich auch zähle, so echt so mitfühlen und denken, ey, mach bitte irgendwas, mach den, Hauptsache kein Turnover.
Ja, also ist auf jeden Fall, ne, kenne ich ja als Eagles-Fan auch irgendwie zu Genüge, ist auf jeden Fall der Officer of Broken Plays noch irgendwie reparieren wollen und dann auch immer so eine Mischung aus, bitte kein Turnover, bitte brech dir nicht wieder irgendwie sämtliche Knie, wirklich da immer, keine Ahnung, irgendwo gestern gab es so eine Situation, war es gestern? Ich weiß es gar nicht mehr, am Wochenende, wo der Kommentator dann so meinte, so okay, das unterscheidet einen Veteran von einem Rookie-Quarterback, der scheißt jetzt mal auf den einen Yard, geht einfach zu Boden. Ich meine, es war sogar Dak Prescott gestern, ich weiß es nicht mehr, wo ich so dachte, so ja, Digga, und genau das ist halt Carson Wentz einfach nie so. Der will einfach jedes scheiß Yard, auch wenn es irgendwie am Ende 3. und 8 ist oder 3. und 7, was halt völlig egal ist, so, ne?
Absolut, aber wie gesagt, ne, wir hatten es ja schon vor 3 oder 4 Seasons, als die Eagles den Super Bowl gewonnen haben, da hat er ja bis zur Verletzung bärenstarkes Spiel gespielt. Trotzdem kam jetzt auch nochmal ein Interview raus mit einem Verantwortlichen der Eagles, die ihm auch gesagt haben, ja, also wir fanden den Wentz schon gut, ne, aber wir hatten 4 Playoff-Spiele und er hat keins davon gemacht, weil er halt dann nicht spielen konnte. Und wie man eben so schön sagt, ne, die beste Ability is Availability. Und wenn der Gute halt nicht spielen kann, weil er...
Das ist Dre Vogt, ne?
Ja, original geklaut, schamlos. Ja.
Kennt man.
Ja, ansonsten, ich habe sie auch gerade mal auf, ne? Bill Belichick hat getan, was er am besten konnte letzte Woche. Und zwar einfach ein Rookie-Quarterback auseinandergenommen. Stimmt. 25-6 auswärts bei den New York Jets. Das sagt man auch so, dass Bill Belichick, das ist so seine Parade, Disziplin, junge, unerfahrene Quarterbacks aus dem Leben zu reißen. Hier dieses legendäre Quote, will ich fast schon sagen, von Sam Darnold vor einem oder zwei Jahren, wo er so meinte, ey, ich sehe Gespenster, wo er auch ganz viele Interceptions und Incompletes hatte an dem Tag. Und da macht Belichick weiterhin keine Ausnahme.
Sympathisch.
Mm-mm. Außerdem zum Beispiel auch die New Orleans Saints nehmen Woche 1 schön mal Aaron Rodgers auseinander und absurd verlieren dann gegen den gerade angesprochenen Sam Darnold 7-26 auswärts in Carolina.
Ja. Also, ja. Das ist eh, ich glaube, können wir jetzt gleich, wenn wir zum dritten Spieltag springen, können wir, glaube ich, auch eh nochmal über die Panthers beziehungsweise über Sam Darnold sprechen, weil, dass die auf einmal mit 3-0 dastehen, das hätte, glaube ich, auch keiner von uns kommen sehen. Und dass Sam Darnold jetzt so seinen zweiten Frühling feiert. Also habe ich jetzt letzte Woche gedacht, war so ein Ausrutscher, aber war ja dann diese Woche auch wieder ein stabiler Auftritt irgendwie von ihm. Gut, war jetzt irgendwie gegen Houston auch nicht das krasseste Matchup, aber schon irgendwie crazy.
Ja komm, lass uns aktuell werden. Wir springen in die gerade vergangene Woche. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem Spiel von gestern, mit dem Monday Night Football Game, was eigentlich so der krönende Abschluss einer jeden Spielwoche ist. Und das waren die Eagles gegen die Dallas Cowboys. Wo wurde gespielt? In Dallas, richtig?
Yes.
Und die Cowboys sind ja so eins der beliebtesten, aber zeigt auch meist gehassten Franchises, wertvollste Franchise überhaupt in der ganzen Sportszene weltweit, auch verglichen mit allen großen NBA oder europäischen Football-Teams. Und ich hätte gedacht, dass die Eagles eigentlich ihren QB gefunden haben nach den ersten beiden Spielen. Oder dass der Fieber besser war, als man dachte.
Peter, es tut mir weh. Es tut mir wirklich weh, jetzt darüber zu sprechen. Es ist ja so, es wird sich ja wahrscheinlich auch im Zuge des Podcasts ein bisschen so einpendeln, dass so das Monday-Night-Football-Spiel als das präsenteste Football-Spiel, wenn wir dienstags aufnehmen, dass wir das wahrscheinlich immer noch mal besonders unters Auge nehmen. Aber das, was Jalen Hurts da gestern gemacht hat, das war echt überhaupt nicht gut. War ja schon irgendwie in den ersten Spielen so jetzt nicht überragend als Passwerfer, wie sagt man, Passschmeißer, als Passer.
Ja, so ein Passgeber oder ja.
Passgeber, keine Ahnung. Ist ja nicht überragend aufgefallen, aber hat irgendwie die Spiele so ganz gut gehandelt. Digga, aber da gestern, da war komplett Hopfen und Malz verloren in alle Richtungen. Die Körpersprache, die Cowboys haben mit den Eagles gemacht, was die wollten. Ich glaube, nach dem ersten Quarter stand sogar noch 7-7. Das war eine absolute Frechheit. Da hätte es schon 14-0, 17-0 irgendwas stehen müssen. Und das hat mir natürlich als Eagles-Fan richtig wehgetan, weil ich auch dachte vorher, boah, Jalen Hurts, geiler Typ. Der wird's Ende letzter Saison, kommt er nochmal auf den Acker, reißt da ein paar Dinge ab, ist zu Fuß super unterwegs, bringt alles mit, was irgendwie ein moderner Quarterback können muss. Ja, hat jetzt noch nicht den stärksten Arm, kannst du noch lernen, mein Junge. Aber das gestern war echt so ein bisschen, also hat mich richtig angeknackst und war so auf, okay, das ist halt jetzt irgendwie eine Interimslösung oder so.
Ja. Ja, du hast recht. Also auf dem Papier würde man denken, oder wenn du dir seine Spielweise anguckst, ey, der ist flink, der kann gut werfen, der kommt aus einem sehr guten, sehr, sehr guten College. Der war bei Alabama, hat auch mit denen die National Championship gewonnen, wurde dann von Tua abgelöst, wurde sogar im Finale ausgewechselt. Also er musste raus, Tua kommt rein im vierten Quarter. Tua wirft, glaube ich, einen Pass. Und das ist der Entscheidende. Dann haben sie Championship gewonnen. Und dann ist er gewechselt zu den Oklahoma Sooners, wo es wirklich auch Mayfield war oder Murray. Also auch sehr gutes College. Mhm. Und also der ist auch so, der ist so eine Geschichte von wegen, war ganz, ganz oft kurz davor, wirklich durchzustarten und dann irgendwie Pech gehabt. Und jetzt dachte man halt so, nee, hier Hard Work pays off und mit genug Disziplin kannst du es schaffen und bla bla bla. Und naja, nach einem 2-0 Start stehen die Eagles jetzt 1-2. Sind zwar wahrscheinlich immer noch in einer der schwächsten Divisions.
Nach 1-0 sind die gestartet. 1-0 und stehen jetzt 1-2.
Das recht,
meinst du, ne?
Verwechselt. Und ja.
Ja, also ne, die Division ist schwach. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn das so läuft, also wenn Dak Prescott der kommt ja jetzt so langsam, aber sicher auch wieder richtig in Form und wirkt jetzt so nach seiner Verletzung für mich zumindest wieder wie der Alte. Hat brutale Receiver da rumrennen. Ich glaube, Michael Gallup kommt noch dazu. Hat brutale Receiver da rumrennen. Hat zwei super starke Running Backs. Und ich glaube, wenn die verletzungsfrei bleiben und wenn die das aufs Feld bringen, dann werden die durch diese sehr schwache Division doch recht deutlich durchmarschieren.
Und irgendwo im Kader ist auch noch Ezekiel Elliott, der, glaube ich, eine Zeit lang, man dachte, bester Running Back in der Liga ist, mit einem sehr, sehr guten Vertrag ausgestattet, was die Cowboys gar nicht so gerne machen. Und da ist auf jeden Fall eigentlich genug Potenzial in Dallas vorhanden.
Ja, und also das ist ja jetzt, haben sie gestern auch irgendwo drüber gequatscht, so kann man Ezekiel Elliott jetzt gegebenenfalls irgendwie traden, weil ja einfach Tony Pollard so brutal abliefert und irgendwie, glaube ich, so den besten Average aller Running Backs hat. Aber du kannst halt so einen Ezekiel Elliott mit dem Vertrag auch einfach nirgends, also ne, wer nimmt den auf? So, der verdient so genau, unfassbar viel Geld. Das kannst du komplett vergessen, so, ne?
Genau, du musst ja im US-amerikanischen System, also in deren Ligasystem jemanden finden, der diesen Contract eben weiter bezahlt. Oder ein Elliott stellt sich hin und sagt, nee, ich verzichte jetzt. Oder die Cowboys sagen halt, okay, wir zahlen schon mal diesen Betrag. Und dann kommt aber ein anderes Team hin und gibt sich damit dann zufrieden. Aber stimme ich dir absolut zu. Wahrscheinlich hat es gering. Und ich meine, er war ja auch, er wurde zusammen gedraftet mit Dak vor 4-5 Jahren. Ja, und da hat man ja auch gedacht, okay, krass, die haben einfach so ihr neues Duo geholt in einem Jahr. Und nach 25 Jahren Super Bowl-Pause ab jetzt wieder Vollgas.
Ja.
Und selbst Dak Prescott ist ja immer noch so ein bisschen umstritten, wobei ich ja auch sage, also, ey, man, der macht schon echt gute Spiele. Auch letztes Jahr, bevor der Verletzung, also seine Saisonstart letztes Jahr war ja wirklich unglaublich.
Der hat auch einfach einen geilen Kanonenarm, der Typ. Und hat halt einfach, also, ne, mit Cooper und also CeeDee Lamb finde ich es auch ein richtig, oder kann ein richtig, richtig, richtig guter werden. Mhm. Und ich glaube, wenn die sich da jetzt ein bisschen eingrooven, so, dann werden die in der NFC Least absolut gar keine Probleme haben mit dem anderen Grobzeug, was da rumrennt. Und damit meine ich nicht nur die Eagles, sondern halt zum Beispiel einfach noch die noch, wahrscheinlich noch zehnmal schlechtere New York Giants und das Washington Football Team.
Wobei ich mir da auch immer angeguckt habe, der Daniel Jones, der ist ja so der Quarterback bei den Giants, an sechster Stelle geholt von der Duke University vor 2-3 Jahren. Und der wurde geholt, weil er nämlich den gleichen Quarterback-Coach hatte wie die Manning-Brüder. Und Eli Manning, obwohl er am Ende New York schlecht war, der ist ja schon so, ja, die sind so die Football, die NFL Royals, die Mannings. Also gegen die darfst du nichts Schlechtes sagen. Und ich finde, der spielt gut. Ich finde auch, man sieht dem komplett an, dass der kämpft. Der sieht halt ein bisschen aus, als ob er irgendwie 12 Jahre alt wäre und
strahlt nichts
kein
aus,
entscheidendes Spiel gewinnen könnte. Aber ich finde, er macht ein gutes Spiel. Und für die Giants sind für mich leider, lieber Nico, wirklich so eins der Teams, so die einfach mit am unspektakulärsten sind. Also selbst, es gibt ja schlechte Teams, wo ich trotzdem jedes Jahr denke, dieses Jahr, Jungs, ihr macht das. Zum Beispiel so Denver Broncos, gerade 3-0. Ich glaube nicht, dass es in die Playoffs geht für die, aber die geben mir zumindest das Gefühl. Und die Giants, die geben mir das Gefühl seit Jahren nicht mehr.
Ja, ist so ein bisschen HSV der NFL vielleicht.
Also dann meinst du genau so großer Markt und großer Name.
Große Ansprüche, aber irgendwie kriegen die einfach nichts gebacken, so dümpeln rum.
Ja. Das andere Riesenspiel jetzt diese Woche, das waren die Bucks, sprich amtierender Super Bowl Champion, fliegt nach Los Angeles, um dort im SoFi Stadium, ne, teuersten Stadium, ich behaupte, weltweit zu spielen, teuerste Sportanlage. Und man muss ja auch wissen, die Bucks, die haben Ewigkeiten kein Spiel mehr verloren. Also logischerweise alle Playoffs sind dann 2-0 gestartet. Und es gab schon so hier und da so ein bisschen das bestimmt gut gemeinte, ja, es war nett gemeint, dass man gesagt hat, die Bucks, die gehen vielleicht 17-0, also verlieren kein Spiel. Weil letztes Jahr Super Bowl Champion, obwohl die kein Training hatten und alles, haben alle Starter wiedergeholt. Also keiner ist gegangen, was sonst gerne mal passiert. Und die fliegen dann nach Los Angeles. Und da ist jetzt diese riesen Show. Da muss man es aber auch wissen, dass die Los Angeles Rams sich total verstärkt haben in den letzten 12 Monaten. Die haben Jalen Ramsey gehört, wahrscheinlich bester Cornerback der Liga. Wie stehst du zu ihm eigentlich? Haben wir schon mal drüber gesprochen? Zu so lauten...
Also manchmal ist er ein bisschen drüber, aber ich bin ein Fan von Typen und dementsprechend mag ich es, dass er da ist, ja. Ist so ein bisschen das Pendant vielleicht zu Juju in, auf der Defense-Seite irgendwie so, medientechnisch auch und doch, ich mag ihn ganz gerne.
Und auch de facto, ich finde ja immer, du darfst so lange eine große Klappe haben, wie dein Spiel dazu passt.
Er liefert ab.
Genau. Und dann natürlich der allergrößte Trade, Jared Goff wurde mit 2 Two-Round-Picks zu den Lions geschickt. Dafür saß im Flieger zurück Matthew Stafford, der anscheinend genau das Puzzlestück ist, was den Rams gefehlt hat oder so einem Sean McVay. Und übrigens auch noch sehr schöne Statistik, ist mir in die Augen gesprungen in den letzten Tagen. Was glaubst du, wie viele Siege hat so ein Jared Goff, First-Round-Pick damals, ein Pick for Wentz, wenn sein Coach nicht Sean McVay heißt? 10 Spiele, schätze ich mal. Wie viele davon hat er gewonnen?
2.
Richtig, keins.
Ah, krass. Ich wollte es erst sagen, aber als du gesagt hast 10, dann dachte ich so, nee, dann wird er schon irgendwas geholt haben.
Nee, der ist in seiner ersten Saison unter Jeff Fisher gestartet, der so den Ruf hatte, der Durchschnittscoach zu sein, der immer halt so...
War das erste Jahr unter Sean McVay direkt das Super Bowl-Jahr dann?
Nee, das war das zweite Jahr.
Okay.
Und jetzt ist er eben, ne, seit 3 Spielen bei den Lions. Ich muss aber auch sagen, so schlecht spielt er da jetzt auch nicht, ne? Also letztes Spiel habe ich schon gedacht, ich gönne ihm schon einen Sieg. Und ich finde auch eher so ein bisschen Daniel Jones-Problematik, der Jared Goff. Ich finde, er schmeißt einen richtig guten Ball. Also wenn, ne, so bei dem würde ich gerne mal so Privatstunde nehmen, so nach dem Motto, hier, zeig mal, wie muss ich die Murmel halten. Aber der ist jetzt für mich auch nicht der Typ, der so in den Lockerroom steppt und dann sagt, Jungs, wir vermöbeln die Pisser da draußen jetzt. Sondern der ist ein bisschen so.
Vor allem nicht jetzt unter der Tatsache dieses Trades. Das war ja schon so ein bisschen, okay, du wirst nach unten geschoben und dafür nehmen wir uns den besseren Quarterback in Matthew Stafford in die bessere Franchise nach L.A. Das knackst ja auch nochmal an deinem Selbstvertrauen. Dann sitzt du auf einmal in Detroit, die nicht ganz so gut anzusiedeln sind, wahrscheinlich wie die Rams, und sitzt auf einmal da als derjenige, der es bei den Rams ja irgendwie nicht so ganz geschafft hat, trotz großer Ansprüche, trotz auch guter Jahre, und wirst auf einmal so ein bisschen degradiert. Das kommt ja dann nochmal dazu, zu diesem, was du eh schon sagst, du bist jetzt nicht der Typ, der in den Lockerroom geht und sagt, heute wird hier richtig, sowas wie sagen?
Ja, also du hast ja schon so eine moralische Grenze, nehme ich jetzt mal an. Du greifst dich in die unterste Schublade, aber so ein bisschen darüber darfst du fischen.
Gut. Ich hab's jetzt zensiert.
Gut. Genau, und du musst dir auch vorstellen, das finde ich eben auch, das also wirklich als Spieler stelle ich mir das sehr anstrengend vor in der Liga. Du wirst getradet gegen einen Spieler, wo man dir denkt, okay, ihr seid so gleich gut, ebenbürtig, aber Jared Goff, da musst du noch 2 First-Round-Picks ranhängen.
Mhm.
Und das, also, ja, und dann Krise. Natürlich der arme Kerl, der ist in California geboren, war auf dem College und dann sitzt er so in Detroit, was wahrscheinlich.
Ist auch noch jünger, glaube ich, ne?
Der ist jung, der war extrem jung, als er in die Liga kam. Also ich glaube, der war 20 oder so.
Ja, siehst du?
Ja. Und genau, und jetzt sitzt es halt von Los Angeles nach Detroit, was man wahrscheinlich sagen kann, einer der unteres Drittel, was Lebensqualität angeht.
Ja, also ich muss jetzt, wo du das Spiel von den Bucks gegen die Rams angesprochen hast, ich habe dir ja eben schon mal vor dem Podcast gesagt, unsere allererste offizielle Kategorie in diesem Podcast muss werden die Entschuldigung der Woche. Und da ist auf jeden Fall von mir an dieser Stelle mal eine Entschuldigung an die LA Rams fällig, wo ich ja vor 2 Wochen im ersten Podcast noch gesagt habe, ich weiß nicht, da fehlt's irgendwie an allen Ecken und Enden, das sind keine Gewinner. Naja, jetzt nicht nur wegen dem Sieg gegen die Bucks, war schon auch einfach ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht, sondern auch aufgrund der Art und Weise muss ich da einmal sagen, sorry liebe LA Rams, ich habe euch unterschätzt, ich schicke euch eine Schachtel Merci und ich hoffe, dann ist das Ganze gegessen. Das war ein guter Auftritt, Jungs.
Ich finde auch, die machen unverschämt guten Job. Alleine schon, ne, die kriegen es ja irgendwie hin, noch all ihre Spieler zu bezahlen und trotzdem kriegt wahrscheinlich so ein Jared Goff immer noch Geld von denen. Und ja, die sind clever, die sind clever. Ich schließe mich in der Rubrik total gerne an und zwar in der letzten Folge habe ich gesagt, Jamar Chase.
Das wird wahrscheinlich unsere größte Rubrik, ne, jetzt ab sofort. Die Entschuldigung der Woche, 20 Minuten muss, Platz.
Genau, wir müssen ja dafür auch immer erstmal ein bisschen scheiße labern, von daher wahrscheinlich so 50-50. Aber Jamar Chase, genau den armen Kerl, Wide Receiver bei den Cincinnati Bengals, wurde da mit seinem College-Freund Joe Burrow vereint. Den habe ich schlecht gemacht. Warum? Es gab ein Quote von ihm, das gesagt hat, oder er hat gesagt, irgendwie sind die Bälle hier ein bisschen anders, schwieriger zu fangen. Hat sich dann irgendwie seinen Weg ins Internet gefunden, das Zitat? Wir wissen aber auch alle, NFL ist, glaube ich, was Media angeht, wirklich, wenn du dich schlechter machen kannst, als du kannst, dann machst du das. Und ich glaube, da waren jetzt auch die Bengals, haben vielleicht sich gedacht so, lass mal einfach mal so im Raum stehen. Warum kann man das jetzt so sagen? Der hat nach 3 Spielen 4 Touchdowns gefangen. Also ich glaube, der kann doch die Murmel ganz gut festhalten, auch wenn sie ein bisschen anders ist. Und steht auch gerade 2-1 da mit seinen Bengals. Von daher, ja.
Auch müheloser Auftritt übrigens gegen wieder mal, keine Ahnung, desolate Steelers, was auch immer die da treiben mit ihrem eigentlich auch nicht schlechten Aufgebot. Also absolut Krise.
Jo, und davor haben die Cincinnati Bengals gegen die Chicago Bears gespielt, auswärts verloren. Und die Bears sind für mich ja auch, du hast ja auch gesagt, du hast so ein bisschen Sympathien zu denen,
ja,
weil du schon mal da warst. Ich habe hier auch irgendwo ein Hoodie von denen rumfliegen, weil ich auch so Fan bin, so von der Stadt im Sinne von, jeder kennt New York, LA und Chicago ist so ein bisschen weniger attraktiv in der Mitte. Und
Chicago ist schon sehr attraktiv, das kann man schon so sagen,
Roger. Okay, okay. Und die haben auf jeden Fall zuletzt sehr, sehr unschön verloren. 6-26 heim gegen die Browns aus Cleveland.
Die mächtigen Browns.
Genau, die ja wirklich so das Synonym waren für schlecht geführtes Team im US-Sport die letzten 15 Jahre. Und Fields, von dem ich eigentlich auch viel halten würde, der wurde komplett überrannt. Also lass mich nicht lügen, ich glaube, der hat minus 1 Yards gemacht. Also der hat am Ende des Tages keine positive Bilanz geschafft.
Okay, das ist krass. Minus 1 Yards.
Ja.
Nee. Okay, das Komm, ist
du,
krass.
Du wirst ja gerade am PC sitzen. Haus mal schnell in die Tasten.
Ja.
Währenddessen erzähle ich dir auch, warum das gar nicht so oder warum das passieren kann. Nicht muss, aber kann.
Also ich habe natürlich gesehen, wie der da überrannt wurde und wie viel Sex der gefressen hat. Der hat ja, Myles Garrett hat, glaube ich, 4,5 Sex gemacht oder so in dem Spiel alleine.
Genau, also Justin Fields, der arme Kerl, der bekommt dann Snap und dann hat er die Wahl. Gehe ich nach links und lass mich von Myles Garrett überrennen oder nach rechts von Jadeveon Clowney. Beides so 1,95, 130 Kilo Typen, die doppelt so schnell wie wir die 50 Meter laufen, obwohl sie doppelt so schwer sind. Also auch gar keinen Bock drauf, wirklich gar keinen Bock drauf. Und man muss auch sagen, ich glaube, der Matt Nagy, der so ein bisschen in den letzten Jahren, also ich meine, der ist mit Mitch Trubisky 2-mal in die Playoffs gekommen. Der musste auch schon ein bisschen was verstehen von deinem Handwerk. Aber anscheinend gegen die Browns, die wie gesagt eine gute Defense haben, auch sehr gute Cornerbacks, das war sehr, sehr, sehr düster. Und da hoffe ich auch, dass der sich noch irgendwie recovered. Also mir tut es immer im Herzen leid, wenn so junge QBs direkt Scheiße fressen am Anfang ihrer Karriere.
Ich habe es geöffnet übrigens gerade. 68 Yards stehen dann doch noch bei mir zu Buche.
Okay, pass auf. Ich werde, wenn wir weiterreden, irgendwie nebenbei mir das nochmal erklären können. Ja,
ja. Aber also geht mir ganz genauso. Ich mag den auf jeden Fall auch. Mir tat der auch sehr, sehr leid. Ähnlich wie, oder na, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, wie mir zum Beispiel auch Zach Wilson leid tat, der von den Broncos überrannt wurde. Mit 0-26. Und ich glaube tatsächlich, was meintest du, Broncos stehen 3-0 jetzt sogar, ne? Kann es sein?
Genau, die haben Teddy Bridgewater sich geholt und stehen 3-0.
Und die haben 26-0 gewonnen. Und ich meine, Teddy Bridgewater hat nicht mal einen Touchdown geworfen in dem Spiel. Zach Wilson an 2 weggegangen, also ja noch, keine Ahnung, wann ist Justin Fields weg? An 10 oder so?
Ich glaube so 11, 12, irgendwie sowas, ja.
Und Zach Wilson wirklich, also der Junge tut mir richtig leid, der hat im ersten Spiel noch 2 Touchdowns geworfen, ich glaube eine Interception, und jetzt in den letzten 2 Spielen einfach 0 Touchdowns und 6 Interceptions. Das ist einfach die Scheiße der Jets, die da an dir klebt, oder? Also es kann doch nicht anders sein.
Also ich bin dann auch am Sonntag nach Hause gekommen, so um 9 Uhr, habe dann direkt eben Redzone angeworfen und da erinnere ich mich auch noch, dass ich gesehen habe, dass das Interception Festival parallel initiiert wurde von Joe Burrow und eben dem angesprochenen QB der Jets, Zach Wilson. Es tut mir auch wirklich, also auch da wieder, ne, so ein Zach Wilson, der macht vor, was weiß ich, verlässt vor 3 Monaten das College, denkt sich, wird Profisportler, nimmt sich 3-mal den Ball in die Hand und ich habe 3 Interceptions hintereinander.
Ja, und ja. Jetzt weißt du auch schon wieder, wo die Reise hingeht. Da kannst du eigentlich bald schon wieder deine Koffer packen, ne? Und das ist halt einfach undankbar. Du erspielst dir irgendwie am College, erspielst du dir, dass du der zweite Pick in der NFL bist und dann landest du halt bei den Jets, wirst 3-mal verprügelt und dann war's das schon wieder.
Das ist halt genau deren System. Da musst du eben wirklich einfach gut sein, um das zu überkommen. Und ich finde, so ein Baker Mayfield, der schafft das ja anscheinend. Also klar, die Browns haben auch wirklich sich so gesagt, Leute, alles was geht, wir holen auch Leute, Kareem Hunt, der in Hotellobbys Frauen schlägt, auch den holen wir, um hier mithalten zu können. Und wir holen wirklich so alles, was irgendwie gut ist, holen wir. Und dann schaffst du anscheinend so eine Kehrtwende. Oder du musst halt so LA Rams sein und wirklich so sehr aggressiv sagen, okay, läuft gerade nicht an dem Punkt, scheiß drauf. Oder Arizona Cardinals zum Beispiel, die hatten Josh Rosen, den ich gut fand, auch so ein Klugscheißer. Der wurde ja auch an Platz 10 gepickt, also First Round. Und nach einem Jahr haben die den, also der hat ein Jahr gespielt und dann ciao. Und ich glaube, jetzt gerade sind wir im vierten Team irgendwo. Genau, der war dann bei den Dolphins, so Halbstarter, dann bei den Buccaneers. Ich glaube gerade 49ers, Practice Squad. Der Bree hat seine 25-Millionen-Vertrag, ne, hat er. Und ich glaube, auch war irgendwie auch 10 bester Tennisspieler in den USA in seinem Jahrgang. Also, aber das kann halt passieren. Und dann ist halt so eine Franchise, also die Jets, ich weiß auch nicht, was deren Masterplan ist. Ob die jetzt wieder 3 Jahre scheiße sind, dann hol dir das nächste Talent und dann.
Ey, ich frag mich seit 10 Jahren, was deren Masterplan ist. Die haben gar keinen Plan von nichts, oder? Also die sind ja einfach, weiß ich nicht. Die haben nicht mal irgendwie, wo ich eben bei den Giants gesagt habe, die sind so der HSV, die haben irgendwie Ambitionen, die probieren immer mal wieder und weiß ich nicht, da ist einfach bei den Jets ist einfach irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung.
Nee, verstehe ich auch nicht. Und man denkt ja auch, die müssen ja irgendwie, also wir reden hier von New York und man kann ja, glaube ich, schon zu manchen Zeitpunkten der letzten 2-3 Jahre NFL sagen, dass die 2 schlechtesten Teams in der NFL beide aus New York kommen und im selben Stadion spielen.
New York-Teams, die großen Teams, die Jets, die Doug Heffernan-Jets. Also, weißt du, die Jets sind ja auch einfach keine kleine Franchise. Wie viele Leute gibt es, die Jets hier in Deutschland lieben, Alter? Was ist das? Das ist Augenkrebs. Das ist komplett, also, keine Ahnung. Und das nicht seit 2 Jahren, sondern das einfach jetzt seit 8 Jahren oder so einfach nur am Scheiße bauen, Alter. Und jetzt ziehen die sich an 2, da so einen armen Highschool-Musical-Look-alike Zach Wilson und der wird einfach komplett über den Haufen gerannt oder schmeißt die Bälle sonst wo in des Gegners Arme und weiß ich nicht, Alter. Das ist einfach nur traurig mit anzusehen. Wenn du jetzt schon weißt, keine Ahnung, du wirst als guter College-Spieler, musst du nächstes Jahr schon wieder zittern, dass du von den Jets gepickt wirst, Alter. Stell dir vor, du kriegst da so eine Jets-Kappe aufgesetzt beim Draft und weißt schon, ja, alles klar, das war's. 2 Jahren kann ich mir eine gute Zeit irgendwo in Mexiko am Strand machen oder was?
Genau. Also wie du sagst, du musst so viel auf deinen Schultern tragen und du bist dann so der Heilige. Wem das ja noch so ein bisschen attestiert wird, ist der gute Trevor Lawrence. Der war so der Chosen One die letzten 4-5 Jahre. Ich behaupte, er hat nie ein Spiel verloren in der Regular Season, weder in High School noch im College. War auch in nicht so einer starken Conference bei Clemson. Da war zum Beispiel der letzte QB der Houston Texans auch, dessen Namen gerade nicht genannt wird. Und hat nie verloren. wird dann natürlich gedraftet von dem schlechtesten Team, die Jacksonville Jaguars, wo ich ja wirklich sagen würde, deren Masterplan war ja einfach, ey Leute, wer will Spieler von uns? Wir schicken auch Calais Campbell weg für irgendwie einen Fifth-Round-Pick zu den Ravens.
Absolut, also, ein Ei.
Der, glaube ich, so 2,15 Meter großer Defensive End, wo ich denke, dem würde ich auch nicht nachts im Treppenhaus begegnen, so. Geschweige denn als Quarterback gegenüberstehen. Und auch Jane Ramsey und was weiß ich, ne, oder natürlich auch die Quarterback-Legende, die dann später noch bei den Rams war, von dem, glaube ich, die Kutsche von der Footballerei großer Fan ist. Hilfe kurz mit seinem Namen.
Wo er jetzt das Trikot auch von gekriegt hat, weiß ich gerade auch nicht.
Nummer 3 gepickt von der University of Central Florida. Fällt mir gerade auch der Name nicht ein. Aber die haben ja wirklich alle da rausgeschickt. Und aktuell Trevor Lawrence da. Dann kennst du Urban Meyer? Sagt dir der Name was?
Ja.
Der war ja davor, also so College-Coach-Legende mit Ohio State, die Championship gewonnen, was wirklich ein Ding ist. Also College gewinnt man nicht einfach so. In die Playoffs kommen nur 4 Teams. Und also man kann, glaube ich, schon sagen, der ist nur aus seiner Rente zurück ans Spielfeldrand gesteppt, weil er wusste, ich hole mir den Lawrence und hoffentlich so ein bisschen, Anführungszeichen, easy wins. Oder einfach mit dem Kerl so 10 Jahre lang die Wave widen. Läuft aber nicht. 0-3 bisher.
Nicht so ganz.
Und gerade verloren gegen die Cardinals, die auch schon ganz gut sind, 3-0 stehen, aber jetzt also auch nicht so überragend, würde ich mal behaupten. Also ein bisschen über ihren Mitteln spielen.
Ebenso wie die Broncos zum Beispiel, gegen die sie letzte Woche verloren haben, die auch 3-0 stehen, wo ich auch sage, Teddy Bridgewater. Und ich glaube, haben die nicht in der ersten Woche gegen die Texans sogar gespielt? Also das waren jetzt dann alles noch nicht so die großen Brocken, die vor der Brust hatten, oder?
Das ist richtig. Die Texans, die haben richtig schön die Jacksonville Jaguars auseinandergenommen, wo man dachte, das ist so wirklich Not gegen Elend.
Ja,
und,
stimmt.
Aber, ja. Und auch da so ein Trevor Lawrence, dem wünsche ich da auch nur das Beste. Und bin gespannt, wie es wird. Aber ich werfe gerade generell mal einen Blick auf die 3-0-Teams, also die Teams, die nach 3 Spielen bisher auch 3 Siege haben. Den Cardinals finde ich okay, die sind auch sympathisch. Panthers.
Ich habe übrigens noch mal ganz kurz nachgeschaut. Blake Bortles war der.
Blake Bortles, genau. Quarterback-Legende. Blake Bortles.
Und dazwischen haben wir noch Gardner Minshew übrigens auch unterschlagen.
Der gesagt hat, von dem es ja auch legendäre Interviews und alles gibt, der auch gesagt hat, ich bin auf jeden Fall, also ich werde QB1.
Der übrigens jetzt auch in Philly ist, ne? Also in Philly sitzen jetzt hinter Jalen Hurts, Gardner Minshew und Joe Flacco.
Joe Flacco auch auf jeden Fall QB-Legende. Armer Kerl, wird gerade noch 4 rumgeschickt. Hoffentlich spricht das für seine Lust auf Football. Dann schaue ich mir an die Panthers, die auf 3-0 stehen. Alles
was
klar.
Was wir alle haben kommen sehen.
Sam Darnold. Also ich wünsche dem alles Gute, ja.
Ich wünsche dem auch alles Gute. Und das ist ja jetzt wieder, da sind wir jetzt wieder an der umgekehrten Psychologie. Der hat bei den Jets auch einfach nicht geglänzt. Und der hat jetzt scheinbar, so wie es aussieht, nicht geglänzt, weil er bei den Jets war. Und spielt jetzt bei den Panthers und spielt echt einen souveränen Football und hat das ganze Ding im Griff. Also wirklich jetzt in keine Richtung überragend, wo man sich so denkt, so boah, was hat denn der jetzt, keine Ahnung, wie flitzt denn der aus der Pocket raus und was ballert denn der für Dinger raus? Aber der hat einfach solide die Spiele im Griff gehabt. So, oder?
Ja, voll. Also ich sag auch, es gibt von dem auf jeden Fall Videos, da macht er Würfe, die sind unbelievable. Aber ich weiß auch nicht, zu wem er wirft bei den Panthers, ehrlich gesagt. Also, welche Receiver da die Bälle
DJ von ihm aus der Luft
fehlen. Ja, okay, doch, ihn kenne ich, ja.
Und, das ist ja so der Receiver.
Ja, Broncos hatten wir schon kurz, an Raiders zum Beispiel. Derek Carr finde ich geil, habe ich glaube ich in einem meiner Fantasy-Teams mir gezogen, nachdem Joe Burrow nicht so am Start war. Und die sind für mich grundsätzlich Team. Und dann bin ich davon, dass man so als Hip-Hop-Fan meistens auch die Raiders irgendwie cool findet und dass die so mit das stylischste Farbschema haben und Merchandise.
Aber ist das jetzt immer noch so, auch wenn die in Las Vegas sind, können wir das noch machen?
Also in meiner Welt sind die so ein West Coast Team, scheißegal, ob die jetzt in Oakland, LA, oder Las Vegas spielen. Aber Las Vegas ist schon ein bisschen ekelhaft natürlich, weil es ist so eine Commerce City und ja.
Also komplett. Und das war ja aber auch, also es war auch wirklich ein absurdes Spiel. Hast du das gesehen, das Spiel jetzt gegen die Dolphins? Wirklich ein absurdes Spiel. Ein absurdes
Ich weiß, dass Jacoby Brissett mittlerweile startet bei den Dolphins, der lange bei den Colts war eigentlich, davor bei den Patriots. Aber nehme ich gerne mit. Ich habe mitbekommen, also das war auch so ein Spiel, das habe ich noch so halb mitbekommen. Lief bei mir auf jeden Fall. Das war doch auch bis zum Ende noch spannend, oder?
Wildes Müll, hin und her, ja. Bis in die Overtime. Und dann sind, glaube ich, in der Overtime gehen, glaube ich, die Raiders mit einem Field Goal in Führung. Dann gleichen die Dolphins mit einem Field Goal aus, meine ich. Oder sie haben beide nicht gepunktet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stehen die Dolphins irgendwo, haben einen vierten Versuch und zwei oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Und hätten es meiner Meinung nach spielen sollen, spielen es nicht und kriegen dann irgendwie, keine Ahnung, 4 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung das entscheidende Field Goal reingedrückt. Und somit gehen die Raiders auf 3-0. Ja, was jetzt auch, keine Ahnung, gegen die Dolphins sich so knapp durchzusetzen. Ja, 3-0 ist erstmal ein guter Start, aber ich glaube, für den ganz großen Wurf wird es bei den Raiders halt auch nicht reichen, ne?
Ey, wird spannend. Also Derek Carr halte ich viel von. Und auch das Team ist auch, ich würde sagen, ist besser, als man denkt. Haben wir auch schon in der letzten Folge kurz drüber gesprochen. Die Dolphins für mich so ein Team, die tun mir wirklich leid, weil da dachte man eigentlich letztes Jahr so, here we go. Ich glaube, die waren echt relativ nah noch an den Playoffs dran. Tua, auch an sich ein Typ, finde ich, den man schnell sympathisch findet. Leider auch so Carson Wentz-mäßig oft verletzt, was mir wirklich richtig leid tut. Und bin gespannt, wie die das da weiter managen.
Ja, absolut. Also ich bin sehr gespannt auf Jalen Waddle, den Receiver, den die an 6 gezogen haben, der jetzt, nämlich, also ich habe jetzt das zum ersten Mal so richtig das Raiders-Spiel aufmerksam mitbekommen, der irgendwie 12 Receptions hatte oder sowas, was sich im Vergleich zu den vorherigen Spielen auch irgendwie schon immer mal verdoppelt hat oder so. Und der ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Auf den bin ich sehr gespannt. Schauen wir mal, was da noch geht mit Tua zusammen.
Genau, Jalen Waddle eben auch vom gleichen College, Alabama. Also eigentlich kannst du davon ausgehen, so Alabama, auch das College seit jeher, dass die meisten First-Round-Picks stellt. Und da laufen, glaube ich, gerade, ich glaube, 4 Receiver wurden in der ersten Runde in den letzten 2 oder 3 Jahren von Alabama geholt. Ja. Also auch da eine Reunion mit Tua.
Devontae Smith war auch Alabama, ne? Auch ein First-Round-Receiver, ja.
Genau, genau. Da gibt es noch 2 mehr. Gleiches Spiel wie zum Beispiel mit den 3 Quarterbacks. Tua, dann demjenigen, mit dem wir schon sprachen, bei den Eagles und natürlich Mac Jones.
Der auch
so wirkte, als ob er so cool ist wie ein Toastbrot, aber verdammt gut spielt. Also an, ich glaube, 15 geholt wurde, also viele gute Quarterbacks, ich glaube 3, 4 wurden davor geholt.
Ja.
Und da dachte man schon, was machen die Patriots da? Aber nö. Das ist anscheinend genauso der Spielertyp, den so ein Belichick braucht, um zu gewinnen.
Ja, also passt für mich so von der Art und Weise, wie der aussieht, einfach auch perfekt zu Bill Belichick und den Patriots. Keine Ahnung, wird mich nicht wundern. Ich finde jetzt nicht so krass überragend bisher, aber es wird mich nicht wundern, wenn das irgendwie einfach auch wieder ein Erfolgsrezept für die nächsten Jahre wird, einfach weil das so vom Fit für mich ja einfach total gut passt. Ist einfach so ein Patriots-Ding. Ich würde aber noch mal gerne auf mein absolutes Highlight am Wochenende zu sprechen kommen. Und zwar Ravens gegen Lions. Hast du das Spiel gesehen? Hast du es mitbekommen? Hast du die Dramatik am Ende gesehen?
Habe ich eben auch die Endzeit. Muss ich dazu sagen, auch die Ravens. Solamar Jackson ist ja einer von den Leuten, dem auch immer so irgendwie nachgesagt wird, nee, der ist gar nicht so gut und der ist ja so, was ist nochmal sein Trademark? Er ist eigentlich ein Running Back, so dieses Not Bad for a Running Back. Der hat ja erstmal, muss man dazu sagen, letzte Woche gegen die Kansas City Chiefs gewonnen, was ja eine absolute Leistung ist. Und jetzt dann dachte man...
Auch schon brutal knapp.
Brutal knapp, da war hier sein Backflip in die Endzone, behaupte ich. Und jetzt... muss er nochmal so gerade zittern, um das Spiel zu gewinnen gegen die Ravens. Am Ende hat er dann 19 zu 17 gegen die Lions gewonnen. Und da fand ich eben auch so, da war in der zweiten Hälfte, im dritten und vierten Quarter, war so ein Jared Goff nicht schlecht. Also der kam besser ins Spiel und man dachte eben, oh shit, der ändert das noch. War nicht da auch noch, wurde nicht ein Rekord aufgestellt von Justin Tucker?
Ja. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil das nämlich absolute Granate, also nachdem ich da bei dem ELF-Spiel dieses zu kurze Field Goal gesehen habe, wirklich von, also Philipp Fries-Anderson von den Sea Devils ist so der Kicker in der ELF, der ist wirklich überragend, der hat dieses Jahr alles reingenagelt, der hat unter anderem auch ein 59-Yard-Field-Goal oder sowas geballert und hat dann halt so das Entscheidende im Finale so 50 Zentimeter zu kurz geschossen. Und dann hatte ich irgendwie so den armen Jungen noch vor Augen. Und dann kommt Justin Tucker, sowieso schon absolute Fantasy-Legende, der mich jahrelang durchgetragen hat, deswegen Shoutouts, kommt er dahin und nagelt so ein 66-Yard-Field-Goal zum Sieg. Fand ich überragend, fand ich richtig geil und hab auch, Kicker waren für mich immer so irgendwie so ein bisschen die Spieler, so ja, die treten halt das Ding da durch, ne, aber jetzt gerade auch dadurch, dass ich das bei der ELF noch so ein paar Mal live gesehen habe und auch gesehen habe, wie schwer das scheinbar doch ist und wie viele beschissene Kicker es da gibt, fand ich das irgendwie richtig schön, hat mich brutal gefreut, fand ich super geil, war so die Szene und zwar ist ja der Ball auch einfach auf diese Querstange gedoinkt, also wirklich auch, es ging um Zentimeter, der Ball ist unten auf die Querstange, doinkt drauf, ist hochgesprungen und ist dann hinten reingefallen zum Sieg. Überragende Szene.
Ja, absolut und auch da freuen wir uns, wenn Kicker da auch nochmal einfach belohnt werden und nochmal so spielentscheidend sein können durch einen Treffer. Und wie du sagst, ich glaube auch, der ist so einer von den legendären Kickern. Ich habe auch so einen Adam Vinatieri, der lange bei den Colts war und bei den Patriots, aber Justin Tucker ist, der ist übrigens in der letzten Minute
Alabama.
Der ist in der letzten Minute der Overtime 16 von 16 übrigens für Treffer.
Ja. So viel zu dem Thema, Digga. Ice cold, also seit 10 Jahren ballert er alles da durch, Alter.
Also der brutal. Ist wirklich so, Jungs, ich nehme Kopfhörer raus, wenn ihr mich braucht und dann nagel ich
die
Wurmel schon da durch.
Digga, 66 Yards, Alter. 66 Yards auf die Querstange, Junge, und das Ding eiert noch rein.
Ey, das sind 120 Meter in D-Mark, also das musst du erstmal machen, ja.
Hast du noch Spiele, noch Szenen vor Augen auf deiner Liste, jetzt konkret vor dem Spieltag, wo du noch gerne drüber sprechen möchtest?
Lass mich das doch einfach der Vollständigkeit halber nochmal schnell den Schedule checken. Nicht, dass ich da was, dass mir da was durch die Lappen geht. Weil an sich bin ich mir ziemlich sicher, dass es da noch was gibt. Auf jeden Fall, ich sehe schon wieder sehr, sehr viele spannende Storylines und bin auch schon gespannt auf die nächsten Transfers. Sag mir doch währenddessen, wie läuft es bei dir in Fantasy-Football?
Reden wir lieber nicht drüber. Nein, ja, also ich habe jetzt in meiner privaten Liga mit meinen Freunden habe ich meine erste Niederlage erlitten. Ist okay, aber trotzdem hat mich einfach sauer gemacht irgendwie, weil Dak Prescott da als mein Quarterback gestern einfach noch 20 Punkte mehr hätte holen sollen und dann, keine Ahnung, gab es so zwei, drei Situationen, wo der eine lange Bombe geworfen hat und der Receiver dann an der 1-Yard-Linie getackelt wurde, damit die dann da mit dem Running Back reinflitzen können, hat mich einfach ein bisschen aufgeregt. In der Footballerei-Liga, wo du ja auch als mein General Manager aufgetreten bist, weiß ich nicht, da müssen wir uns vielleicht nochmal an den Tisch setzen und das nochmal klären, was.
Noch ein paar Trades durchgehen oder sowas.
Was du da so zusammengepickt hast, weiß ich nicht so ganz, Peter.
Also ich sag dir, ich pick ja irgendwie den zweitbesten Tight End in Fantasy Football mit Gronk, aber du denkst dir halt so, nö, lass den mal lieber Golf spielen am Sonntag, als den auf den Platz zu schicken.
Komm, Junge, das war irgendein Ergänzungsspieler, den du da noch auf dem letzten Pick eingesammelt hast.
Komm, lass mich noch kurz erzählen. Auch ein allseits geschätzter Quarterback-Kollege von mir, Russell Wilson. Bestes Passer-Rating gerade, aber gleichzeitig die schlechteste Defense. Also die Defense, die am meisten Yards zulässt. Verliert gegen die Vikings auswärts 17 zu 30. Ja.
Ja, stimmt. War auch ein heißes Spiel auf jeden Fall. Vikings finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spektakulär, sehr gut. Also, ja, Kirk Cousins hätte ich nicht gedacht, dass der da weiterhin irgendwie so performt, wie er gerade performt.
Die haben dir ja diesen fully guaranteed Deal gegeben, was ja so ein bisschen eine Neuheit war, dass man eben, also ihr müsst euch ja sonst vorstellen, du hast einen Vertrag und der heißt dann halt, du kriegst 80 Millionen, aber ja, du hast so 40 Millionen safe und dann kriegst du 1 Million Bonus für Playoffs, für jedes Quarter, was du spielst, paar hunderttausend, so und so. Heißt einfach, deine Franchise sichert sich so ein bisschen ab und deine Gesundheit ist nochmal mehr dein Gut und du gehst eben einfach ein Risiko ein. Und das war für ihn aber erst schon so sehr, sehr wichtig, einfach in dieser Entwicklung von Verträgen. Hat man gedacht, ey Jungs, das ist viel zu viel. Aber der Vertrag wurde sogar verlängert, bisschen umstrukturiert und der ist ja so ein überdurchschnittlicher Quarterback, aber auch nicht mehr. Also der
ist halt auch einfach jetzt schon irgendwie so 33 und irgendwie, genau, wie du sagst, ist auch nicht mehr. Und aber trotzdem dann, ich meine, er hat gut mit Justin Jefferson, mit Adam Thielen, hat der brutale Receiver. Dalvin Cook ist jetzt erstmal verletzt, der Running Back. Aber trotzdem, also mir haben die einfach Spaß gemacht am Wochenende. Hätte ich nicht gedacht, dass die so da mit 30 Dingern so über die Seahawks drüber flügen. Wusste jetzt aber auch nicht, dass die irgendwie einfach die beschissenste Defense haben, die aktuell da draußen rumturnt.
Ja, das ist aber so Running Gag schon. Also das Russell Wilson, der muss da wirklich so viele Touchdowns aus dem Hut sich zaubern, dass die Seahawks wettbewerbsfähig bleiben. Aber du, ich habe jetzt noch so einen Lacher, haben wir uns ja noch zum Ende rausgesucht. Mit dem würde ich die Folge jetzt so langsam zumachen. Außer dir brennt noch was in der Lunge.
Nee, mir brennt nichts mehr in der Lunge, außer gleich danach der Folge wahrscheinlich wieder.
Dann lass uns kurz sagen, Danny Amendola und Julian Edelman sitzen zusammen, wie wir zwei gerade, Kumpels, reden über Football. Der Unterschied ist, beide Super Bowl Champions mit den Patriots geworden und spielen Receiver, sitzen diesen Sommer zusammen und sagen, ey, und machen wir das Ganze nochmal, ja oder nein? Und sind so mit den Worten verblieben, ja, lass mal retiren, also sprich in Rente gehen. Edelman macht das auch, tritt hier und da als Experte auf, saß jetzt aber zuletzt in der Talkshow und sagt, anscheinend danach hat sich ein bisschen der Kontakt verlaufen in den letzten 3 Monaten und sagt, ey, dann schmeiße ich den scheiß Fernseher an, sehe das Spiel der Houstons und der Houston Texans und sehe dann so, ja, ey, mein Kumpel Daniel Dollar, der fängt einfach einen Touchdown. So schnell ist anscheinend deren Deal geplatzt.
Danke dafür, Bre.
Folgt uns My auf Instagram. My man scoring
a touchdown.
Genau, danke, folgt uns auf Leute. Instagram @BaxmanSportsCorner. Da werden wir das Ganze auch nochmal posten, um immer weiter daran arbeiten, dass unsere Folgen mit einem Schmunzler beenden und wir euch damit in die kommenden 2 Wochen schicken.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich am meisten auf unsere neue Kategorie, die Entschuldigung der Woche. Wobei, heute haben wir gar nicht so rumgehatet, ne? Aber mal schauen, wo wir wieder komplett ins
Kurve kommen. Ja, heute war wieder sehr viel Bold Predictions dabei, würde ich sagen. Ja. Und man muss ja sagen, gerade 3 Spiele sind gespielt. Wobei ich behaupte mal, so ein 0-3-Team hat es wahrscheinlich noch nie in den Super Bowl geschafft. Aber nächste Woche reden wir über die ersten vielleicht 5-0-Teams oder so ein 0-5-Team oder vielleicht so ein Team, was gerade 3-0 steht, bis zu 3-2. Und dann werden auf jeden Fall die ersten Köpfe rollen, kann ich mir vorstellen.
Ja. Ey, Leute, macht's gut.
Mit den Worten, ciao. Are you ready to play the game? You like that? When it's time for action. Da-da-da, da-da-da. I love sports. Backspin. Sports Corner.